Eine besondere Predigt, die ich halten möchte, weil sie in einer besonderen Art und Weise zu mir gekommen ist oder sich vor mir entfaltet hat. Und ich denke, dass Gott besonders auch heute zu uns reden möchte. Es ist reichlich 10 Tage her, bin ich nachts aufgewacht. Passiert selten. Du sagst, ich wache jede Nacht auf. Nein, bei mir kommt das nicht so häufig vor. Ich habe eigentlich einen guten Schlaf. Ich bin nachts aufgewacht und mir war, als weckt mich Gott. Bin hellwach, bei Verstand. Mir fällt ein Bibelwort ein, was ich dem Tag zuvor gelesen hatte. Und dann ist es mir, als wenn ich mir selbst predigen würde. Die Gedanken fließen eins an andere. Und ich hatte dann Angst gehabt, das passiert mir öfters mal. Ich habe gute Gedanken und dann vergesse ich sie. Habe gedacht, bevor ich das vergesse, stehst du auf und schreibst nieder. Habe ich dann an meinen Computer gesetzt, geschrieben und ich habe vielleicht fast eine Stunde hintereinander geschrieben. Dann bin ich wieder ins Bett gegangen und am nächsten Tag wollte ich das dann noch ein bisschen ordnen, zurechtrücken. Und innerhalb kürzester Zeit war diese Predigt, die ich jetzt halten möchte, fertig gewesen. Und ich habe ganz stark diesen Impuls, dass Gott das heute für uns auf dem Herzen hat. Also öffnet eure Herzen nochmal besonders für das, was Gott heute sagen möchte. Vielleicht nicht alles davon für dich, aber bestimmt ein bestimmter Punkt für dein Leben. Zuvor, das erspart Ärger. Eine recht ungewöhnliche Überschrift, aber dahinter verbirgt sich einer der besten Ratschläge, den du einem Menschen geben kannst. Zuvor. Ich lese aus dem 2. Buch Chronik, Kapitel 18, den Vers 4. Dann aber sagte Josaphat zum König von Israel, hole doch zuvor das Wort des Herrn ein. Das war das Bibelwort, was mir nachts eingefallen ist. Hole doch zuvor das Wort des Herrn ein. Gott zuvor zu fragen, das soll auch meine Betonung heute sein. Zuerst sein Reden, nach seinem Reden zu fragen, nach seinen Gedanken, nach seinen Ideen. Was war die Situation hier? Wir befinden uns so circa 860 vor Christus. Es war eine Zeit, es war der vierte König von Juda, war an der Macht, Josaphat. Zeitgleich regierte im Norden, in dem Nordreich Israel, herrschte ein König namens Ahab. Und diese beiden Könige waren so anders, wie es nur gehen kann. Sie unterschieden sich total. Josaphat war völlig anders als Ahab. Ahab war ja ein gottloser König gewesen und Josaphat erfolgte den Spuren seines Vaters Asa. Er hat schon angefangen, in diese Richtung zu gehen. Er tat, was dem Herrn wohlgefiel, schaffte die ganzen Götzenbilder ab. In seiner Regentschaft da stabilisierte sich dieses Volk, dieses Land wieder. Die politische Situation verbesserte sich. Und im Kapitel 17, Vers 3, da heißt es von ihm, und der Herr war mit Josaphat. Denn er ging auf den früheren Wegen seines Vaters David. Das ist vielleicht ein bisschen verwirrend. David war ja nicht sein eigentlicher Vater gewesen. Das war Asa. Aber David war der, Moment, Urgroßvater. Dreimal Ur, glaube ich. Ja. Der Urgroßvater von Josaphat. Und wie gesagt, Josaphat war gottesfürchtig gewesen. Er suchte und lebte mit Gott, genau wie David das getan hat. Und in seiner Regierung wurde das Königreich Juda wieder befestigt. Es gelang wieder zu Ansehen, Reichtum, hatten einen guten Ruf auch in der Umgebung. Ein neues Rechtssystem wurde auch in dieser Zeit eingeführt. Und so, es war sogar ein Phänomen. Er ließ das ganze Volk von Juda ließ er das Wort Gottes, das Gesetz Gottes lehren und auch lernen. Ja? Also das war, er hat so Wanderprediger losgeschickt und hatte ihnen aufgetragen, das Gesetz Moses zu verkündigen und zu lehren im ganzen Volk. Ja. Ist das nicht toll? Da ist ein König, der sagt, es ist wichtig, dass mein Volk weiß, was Gott will. Ja. Solche Könige bräuchten wir auch heute wieder, oder? Unter so einem König wäre es sogar besser vielleicht als in einer Demokratie, die ja von sich behauptet, die beste Gesellschaftsform zu sein. Wenn du so einen König hast. Also Josaphat, er war ein richtig guter König und selbst die anderen Länder ringsherum verloren die Lust, mit Juda Krieg zu führen. Das ist auch eine Friedensbewegung, eine Art Frieden zu schaffen, Verteidigung des Landes, so kann es auch aussehen, wenn man mit Gott im Bund ist. Die anderen verlieren einfach die Lust, mit dir Krieg zu führen. Jedenfalls war Josaphat ein guter König und unter dem König ging es auch dem Land gut, aber leider, wie das so ist, machte auch er Fehler. Auch die besten Christen machen Fehler. Weißt du das? Die besten Leiter machen Fehler. Pastoren machen Fehler. Und auch Josaphat ist das passiert. Zunächst klingt's gut. Im Gegensatz zu seinem Vater Asa suchte Josaphat den Frieden und auch die Einheit, die Gemeinschaft wieder mit dem Nordreich. Er war eigentlich sehr versöhnend unterwegs, hat die Einheit gesucht mit den 10 Stämmen, die im Norden also ein eigenes Reich gebildet hatten nach der Trennung Israels. Und er war sogar dazu bereit, sich mit dem König Ahab zu verschwägern. Sein Sohn heiratete eine Tochter Ahas, also mit dem wahrscheinlich gottlosesten König von Israel, dem Nordreich, sich zu verschwägern, war keine gute Idee. Es brachte Juda auch dann hinterher viel Ärger ein, nachdem Josaphat dann verstorben war. Ahab war zum Beispiel der Ehemann von Isebel und da war ja Götzendienst ohne Ende angesagt. Und Josaphat hier in dieser Begebenheit recht blauäugig, würde ich sagen. Recht blauäugig suchte er die Gemeinschaft mit ihm, mit Ahab, sogar so, dass man von ihm liest, er sagte, ich bin wie du und mein Volk ist wie dein Volk. Ich bin wie du, hat er zu Ahab gesagt, und mein Volk ist wie dein Volk. Aber das war ganz und gar nicht so gewesen. Er war ganz und gar nicht so wie Ahab unterwegs, sein gottloser Nachbarkönig. Aber er suchte halt die Einheit, den kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie. Wir waren doch mal ein Volk, wir gehören doch zusammen. Aber Ahab, wie gesagt, er war geistlich völlig anders unterwegs gewesen. Ja, irgendwie ein Volk, aber geistlich so verschieden, diese beiden. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu beachten bei allen Einheitsversuchen, Einheitsbewegungen in unserer Zeit, das zu beachten, ja, ob es wirklich eine geistliche Einheit ist. Und das ist, wie gesagt, auch für uns herausfordernd. Wir suchen die Einheit der Kinder Gottes, weil Jesus sie sich wünscht und auch dafür betet. Es ist ganz wichtig, das auch immer zu beachten. Aber er wünscht sich eben die Einheit derer, die ihm nachfolgen, die seinen Willen tun, die an seinem Willen interessiert sind. Eine Einheit, der Geist Gottes bewirkt. Und vorsichtig müssen wir immer dabei sein, bei Einheitsversuchen, die nicht daran interessiert ist, am Wort Gottes festzuhalten. Wo wir vielleicht auch dazu genötigt werden, eigene Überzeugungen hinten anzustellen oder sogar abzulegen, ja, aufzugeben. Gemeinsame Sache mit Gottlosen, das ist immer die Frage. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 14, sagt Paulus zu den Gläubigen in Korinth, geht nicht unter fremdartigen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Also das war genau hier dieses Thema gewesen, was Josaphat vor Augen hatte. Ja. Mach keine gemeinsame Sache. Verbindet euch nicht mit ihnen. Und wie gesagt, auch für uns in unserer Zeit ist es eine Herausforderung, eine Aufforderung, die wichtig ist zu beachten. Damals war es ja recht klar. Zumindest in dem biblischen Bericht. Das sind die, die Gott folgen. Und das sind die, die den Götzen dienen. Ja, da war das recht, zumindest ist es so dargestellt, ziemlich schwarz-weiß. Heute ist es oftmals nicht so leicht zu erkennen. Viele sagen, Herr, Herr. Wir brauchen ein Unterscheidungsvermögen vom Geist Gottes geleitet. Der Geist Gottes macht uns sensibel, macht uns aufmerksam, damit wir auf diesem Gebiet unterscheiden können. Und ihr Lieben, versteht mich nicht falsch, ich bin sehr für Einheit und im Rahmen der Allianz, evangelischen Allianz, setze ich mich auch sehr für die Einheit der Geschwister hier vor Ort ein. Aber es gibt eben auch Grenzen, die der Einheit nicht um jeden Preis. Ja, der Preis ist schon bezahlt für diese Einheit im Geist. Welche Verbindung, welche Einheit dient dem Reich Gottes und welche nicht? Jedenfalls Ahab versuchte ganz geschickt, den König Josaphat zu überreden, sich mit ihm im Kampf zu verbünden, mit ihm in den Kampf zu ziehen, Krieg zu führen gegen Ramoth in Gilead. Das war der Plan. Kein Verteidigungsbündnis, sondern ein Angriffsbündnis, ja, was hier geschmiedet würde. Josaphat nimmt, beeinflusst durch reichlich Bewirtung, voreingenommen vielleicht dadurch auch. Grundsätzlich stimmt er zu, besteht aber darauf, dass doch vorher der Wille Gottes erkundet wird. Eigentlich sagt er, na gut, okay, ich ziehe mit dir in den Krieg, aber lass uns doch zuvor, und jetzt kommt der Vers, lass uns doch zuvor, und Josaphat sagte zum König von Israel, befrage doch zuvor das Wort des Herrn. Anscheinend hatte Josaphat doch nicht so ein gutes Gefühl dabei. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja? Irgendwie stinkt die Sache, aber das hat er sich gedacht. Ne? Konnte es vielleicht auch nicht so richtig begründen. Manchmal fehlen uns dann die Worte. Wir merken, irgendwas passt hier nicht, aber so richtig begründen kann ich es auch nicht. Es klang doch alles gut. Weiß nicht, ob du sowas kennst. Ich befinde mich manchmal in solchen Situationen, wo ich Dinge sehe oder mit Situationen konfrontiert bin oder auch vielleicht Entscheidungen zu treffen sind auf verschiedenen Gebieten und alles klingt gut, alle sind auch dafür, aber irgendwie merke ich, das passt nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Kein gutes Gefühl dabei. Wie gesagt, mir fällt es dann auch manchmal schwer, das zu begründen, richtig die richtigen Worte dazu zu finden, das irgendwie auszubringen. Aber es lässt mich zurückhaltend sein. Zurückhaltend sein auf verschiedenen Gebieten. Und wenn man dann versucht, seine Zurückhaltung zu begründen, dann heißt es oftmals, wie kannst du nur? Das ist doch gut, es kann doch nur gut sein. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ich habe das öfters mal, auch im geistlichen Bereich, auch im zwischenkirchlichen und gemeindlichen Dialog. Und anscheinend bin ich damit nicht allein. Auch Josaphat geht es so und sagt, befrage doch zuvor das Wort des Herrn. Das war diesem gottesfürchtigen König wichtig, nochmal zu hören, was Gott zu dieser ganzen Sache zu sagen hat, was Gott darüber denkt. Zuerst dem Herrn um Rat bitten, seine Sicht hören, heute zuerst. Ja, das kann man auch so übersetzen, dieses Wort zuvor. Wir als Menschen, wir neigen gerne dazu, Tatsachen zu schaffen oder bereits Wege einzuschlagen, bereits Wege zu betreten, Wege zu gehen und dann Gott um seinen Beistand zu bitten. Gott segne doch die Wege, die ich angefangen habe zu gehen. Mindestens schenk Gelingen oder hilf sogar, wenn es eng wird. Wir neigen, eigene Pläne zu machen, Tatsachen manchmal zu schaffen und in eine Richtung zu gehen und dann erst an Gott zu denken. Da war doch noch was. Ja. Josaphat ist klar, bevor wir hier zu den Waffen greifen, bevor wir diesen Schritt machen, bevor wir hier aufmarschieren, zuvor müssen wir den Herrn befragen. Das klingt doch gut, ne? Das ist doch gut, oder? Zuvor den Herrn befragen. Und das gilt auch in unserem Leben für weniger dramatische. Ich meine, hier ging es um einen Krieg. aber für weniger dramatische Entscheidungen in unserem Leben. Entscheidungen, die Auswirkungen haben, die du nicht überblickst, wo du das Ende nicht siehst, wo du nicht weißt, wie sich das Ganze entwickeln wird, ja, wie es ausgeht. Befrage doch Gott zuvor. Befrage doch Gott zuvor. Das ist mein Rat und mein Anliegen heute Morgen für uns. Wisst ihr, Stimmen da draußen gibt's viele. Viele Stimmen. Vielleicht sogar viele, die dir zureden. Ja. Propheten gab's auch damals viele im Land. Wisst ihr das? 400 Propheten werden zusammengerufen. 400 Propheten. Alle aus dem Nordreich, wo man schon an den Götzenkult gewöhnt hatte oder mit Nachdruck dazu überredet wurde, mitzumachen, das alles gut zu heißen. 400 Propheten, überlegt euch das mal, 400 Propheten werden befragt. Und sie alle waren sich einig und sie sagten alle dasselbe, zieh hinauf, der Sieg gehört euch. Gott wird Ramoth in Gilead in die Hand des Königs geben. Ja. Als ob sie sich abgesprochen haben. Alle sagten dasselbe. Oder wussten sie vielleicht, was der König hören wollte? Ja. Wussten sie, was gut klingt vor unserer Regierung? Machen wir kurz Pause, du kannst das übertragen. Ja. Wusste sie, wie man sich beliebt macht? Als ob sie sich abgesprochen haben. Auch in unserer Zeit hört man sich lieber diejenigen an, die sagen, was ich hören will. Ja. Wenn 400 Leute dasselbe sagen, dann kann es doch nur richtig sein, oder? Was meinst du? Du hast eine Frage auf deinem Herzen? 400 Leute sagen dasselbe. Versetz dich mal in diese Situation. Das kann doch nur richtig sein. Alle sagen das Gleiche. Die Mehrheit, das ist doch demokratisch. So viel können sich doch nicht irren. Oh doch, ihr Lieben. Schau mal in die Bibel. Die Mehrheit hat oft das Falsche gewählt. Die Mehrheit hat oft das Falsche gewählt. Ja. Gott braucht keine Mehrheit. Er braucht nur einen, der nicht die Hose voll hat. Oder es gibt noch andere Ausdrücke, die das, was ich sagen will, zum Ausdruck bringen in unserer heutigen Sprachgebrauch, ne? Gott braucht einen, der Mut hat. Der Mut hat. Mut genug, den Mund aufzumachen, gegen den Mainstream aufzustehen. Einen, gegen die Mehrheit etwas zu sagen. Auch heute in unserer Zeit. Immer mehr Kirchen und demzufolge auch Christen finden gut, was ich persönlich nicht gut finde. Was ich nicht von Gott gehört habe. Was ich nicht in seinem Wort finde. Ja. Und irgendwie blieb dieses mulmige Gefühl auch bei König Josaphat erhalten, trotz der Aussage der 400 Propheten. Ja. Wow, ich staune. Vers 6. Aber Josaphat sagte, ist hier kein Prophet des Herrn mehr. Kein Prophet des Herrn mehr, dass wir durch ihn den Herrn befragen. Nur ein Prophet des Herrn kann auch Worte des Herrn weitergeben. Weißt du das? Nur ein Prophet des Herrn kann auch Worte des Herrn weitergeben. Propheten gibt es da draußen viele. Auf vielfältige Weise würden heute sich Gehör verschafft. Die modernen Medien ist eine ideale Plattform, dass du alles Mögliche posaunen kannst. Ja. Viele Propheten sind da unterwegs in den modernen Medien. Ein bisschen, wieder zu unserer Geschichte, ein bisschen widerwillig fällt dem König Ahab dann noch ein Prophet ein. Ein einziger Prophet. Der Prophet Micha. Ja, der Prophet Micha. Und hört mal, was er über ihn sagt. Also der König über Micha. Da sagte der König von Israel zu Josaphat, einen Mann gibt es noch, durch den man den Herrn befragen könnte. Aber ich hasse ihn. Denn er weissagt nichts Gutes über mich, sondern nur Böses. Es ist Micha, der Sohn des Jimla. Josaphat aber sagte, der König spreche nicht so. Spricht man so über einen wahren Propheten des Herrn? Auch wenn er Dinge sagt, die dir vielleicht nicht gefallen, die vielleicht nicht in deine Lebensplanung hineinpassen, die vielleicht anders sind als deine Vorstellungen. Micha war im Nordreich ein unbequemer Prophet gewesen. Unbequem. Er hört ja, was der König darüber sagt, ja. Er hat ihm nicht so nach dem Mund geredet, sondern der hat das geredet, was er von Gott gehört hat. Und das unterscheidet sich oftmals sehr. Und auch Josaphat lässt sich zunächst nicht von der großen Zahl der Propheten und ihrer Botschaft beeindrucken. Und somit wird ein Bote losgeschickt, diesen Prophet Micha herbeizuholen. Ja? Losgeschickt, holt mir diesen Micha her. Der Bote, hört er zu, der Bote versucht noch, Micha zu beeinflussen unterwegs, ja, auf der Strecke. Versucht er noch zu manipulieren, Vers 12. Der Bote aber, der hingegangen war, Micha zu rufen, redete zu ihm und sagte, sieh, die Worte der Propheten sind einstimmig gut für den König. Lass doch dein Wort sein, wie das Wort eines von ihnen und rede doch Gutes, wenigstens dieses eine Mal. Da wusste auch der Bote, was der Micha zu sagen hat. Ist das nicht verrückt? Das würde doch die ganze Sache leichter machen. Das würde dein Leben leichter machen. Besser machen. Du wärst beliebt. Die Regierung würde dich mögen. Du behältst die Lizenz zum Predigen. Wirst vielleicht sogar von staatlicher Seite unterstützt. Ja? Wäre das nicht attraktiv? Ich denke mir das aus. Ja? Du sagst einfach das, was die Lobbyisten hören wollen und du behältst deine Freiheit. Ihr Lieben, ich denke mir das nicht aus. Ja? Hör mal rein in die kirchenpolitische Diskussion in unserer Zeit. Jedenfalls Micha ließ sich nicht beirren, nicht beeinflussen. Vers 13, Micha aber sagte, so wahr der Herr lebt, nur was mein Gott mir sagen wird, das werde ich reden. Wow, Hut ab. Ja? Das gefällt mir. Das ist das, was wir wieder brauchen. Sie mehr brauchen. Micha war aus einem anderen Holz geschnitzt. Er traute sich als einziger zu sagen, was er von Gott empfangen hat, was dem Worte Gottes entsprach. Aber wisst ihr, wenn man sich an die Wahrheit hält, wenn man das verkündet, was dem Worte Gottes entspricht, wenn man sich daran hält, daran festhält, dann ist man auch manchmal ganz schön einsam. Manchmal ganz schön einsam. Ja, wenn die sogenannte Mehrheit, oder das war ja, wenn die Mehrheit der sogenannten Geistlichkeit, so wollte ich sagen, das vertreten, was gehört werden will, was angesagt ist, was gerade gesellschaftsfähig ist, dann kann es schnell passieren, dass du auf einsamen Posten kämpfst. Und das schlecht, wie der König, das schlecht über dich geredet wird, ja. Der prophezeit doch nur was Böses. Aber jetzt geschieht etwas Eigenartiges, was mich verwirrt hat. Was ist jetzt auf einmal los mit Micha? Hat er sich doch bestechen lassen oder den bequemeren Weg gewählt? Auf einmal verkündet er vor dem König das Gleiche, was auch die anderen Propheten gesagt haben. Zieh hinauf und führt Israel zum Sieg. Und sie werden in eure Hand gegeben werden. Was ist jetzt in Micha gefahren, habe ich mich gefragt. Also ich bin jetzt enttäuscht. Ihr auch? Ich bin enttäuscht. Eben war ich noch großer Fan von Micha. Jetzt bin ich enttäuscht. Was ist jetzt los? Selbst der gottlose König Ahab traut seinen Ohren nicht. Vers 15. Der König aber sagte zu ihm, wie viel Mal muss ich dich beschwören, dass du im Namen des Herrn nichts zu mir redest als nur die Wahrheit. Auch ihm ist komisch, ne? Dass der auf einmal genauso redet wie die anderen. Der es eigentlich nicht hören wollte, sagt, irgendwas passt hier nicht. Ja. Er wusste, das ist doch nicht das, was Micha eigentlich empfangen hatte. Micha kannte, oder anders muss ich es vielleicht sagen. Micha wurde klar oder irgendwie hat er empfunden, er wusste, was Gott vorhatte, den König Ahab ins Verderben laufen zu lassen. Er prophezeite weiter, dass Gott es ist, der einen Lügengeist senden und König Ahab betören möchte, dass er doch in den Krieg zieht und in der Schlacht dann getötet wird. So ging seine Prophezeiung dann weiter. Darauf bekam er natürlich auch eine geklatscht, ne, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Ohrfeige, stets geschrieben, von einem der 400 anderen Propheten. Und Ahab gab den Befehl, diesen unbequemen Propheten Micha ins Gefängnis zu werfen. Und ich weiß nicht, ob du dich da ein bisschen reinversetzen kannst. Ich kann mich sehr gut auch in diesen Micha hineinversetzen. Da ist ein Sachverhalt, da ist eine Situation, da ist eine Entscheidung, steht an. Viele reden und bestärken dieses Vorhaben, reden gut darüber und du denkst, das passt nicht. Micha wurde damals ja wenigstens befragt, ja. Micha wurde befragt, aber oftmals hört man sich ja nur die an, die auch mein Vorhaben unterstützen, die gut darüber reden. Die will man ja hören, die mich bestärken in meinem Vorhaben. Ich kann mich gut in Micha reinversetzen und auch in das, dass er dann irgendwann sagt, macht doch, was ihr wollt. Dann geht halt, zieht in den Krieg. Genauso redet wie die anderen. Jedenfalls, Micha landet im Gefängnis. Das kann passieren, wenn man sich von Gott gebrauchen lässt, immer wieder. Aber das war es ihm wert. Das war es ihm wert gewesen. Und Micha verabschiedete sich mit diesen Worten, Vers 27. Micha aber sagte, wenn du je in Frieden zurückkehrst. Das war das ja, was König Ahab posaunt hat. Ich werde in Frieden nach der Schlacht zurückkehren. Dann hat der Herr nicht durch mich geredet. Also wenn du in Frieden zurückkehrst, wenn du überhaupt zurückkehrst, dann hat der Herr nicht durch mich geredet. Und er sprach, hört es, ihr Völker. Ja. Also Micha bekräftigt hier nochmal seine Glaubwürdigkeit und er sagt, das, was ich euch vorhersage, das könnt ihr prüfen. Prophetie Gottes kann man immer prüfen. Ja. Und es ist auch wichtig, dass wir das machen. Wenn es nicht geschieht, dann habe ich nicht im Namen des Herrn geredet. Ich mach's kurz. Die Geschichte endet genauso, wie es Gott beschlossen hat. Micha auch vorhergesagt hat, dann im Weiteren, obwohl König Ahab sich verkleidet hatte, hat er dann eine List angewandt, dass er nicht als König in der Schlacht erkannt wurde. Ja? Die Bibelleser kennen die Geschichte. Hat er sich verkleidet, dass er wollte nicht erkannt werden, dass sie nicht auf ihn losgehen. Und er starb trotzdem. Er starb trotzdem. Ein Pfeil, ein Speer erreichte ihn, wurde schwer verletzt, rettete sich noch irgendwie aus der Schlacht heraus, aber starb am Abend, als die Schlacht dann schon zu Ende war. Er verstarb. Und der König Josaphat wurde auch verletzt, aber er kam mit Mühe und Not, weil Gott mit ihm war, kam er aus dieser Schlacht lebend heraus. Und nicht nur lebend, er blieb auch an der Macht. Und das unter anderem, weil ihm wichtig war, zuvor dem Herrn zu befragen. Ja. Man kann zwar das Reden Gottes nicht hören wollen. Ja. Man kann es ignorieren. Man kann sogar seine Verkündiger ins Gefängnis werfen. Dennoch wird Gottes Wort seine Vorhaben, das, was er sich vorgenommen hat, es wird geschehen. Genau so. Daran kannst du nichts ändern. Du kannst Umwege machen. Du kannst zwischendurch unschöne Dinge erleben. Aber Gottes Plan geht in Erfüllung. Und warum ihn da nicht zuvor fragen? Wenn es doch sowieso geschieht, oder? Oder wenn es sogar das Beste noch ist für mich. Warum ihn nicht zuvor fragen? Also das ist doch das Beste, was ich machen kann, Gott zu fragen, ob die Wege, die ich betreten will, die Entscheidungen, die ich treffen möchte, in seinen Augen gut sind. Ob es seine Ziele unterstützt und hilfreich ist für sein Reich. Vielleicht erscheinen uns die Wege Gottes, die er uns zeigt, oftmals als eine Zumutung, unbequem, anstrengend. Aber gerade dann ist es doch wichtig, dass es Gottes Reden war, der uns in diese Richtung geführt hat. Wenn ich daran noch zweifeln muss, ja, wenn es schon schwer wird auf meinem Weg, wenn mir schon alle Unangenehmlichkeiten nicht erspart bleiben, dann ist es doch umso wichtiger zu wissen, dass es wenigstens die Wege Gottes waren, die ich gegangen bin. Oder nicht? Denn auch nur dann können wir auf diesen Wegen mit seiner Kraft und mit seiner Unterstützung rechnen. Wenn mich Gottes Meinung zu meinen Wegen, zu meinen Entscheidungen, zu meinen Tatsachen, die ich dabei bin zu schaffen, nicht interessieren, ihn nicht zuvor befrage, woher kommt dann diese Idee, dass er mir doch helfen müsse, wenn es schwer wird? Woher kommt diese Idee? Gott ist mit denen, die nach ihm fragen. Glaubt ihr das? Gott ist mit denen, die nach ihm fragen, zuvor an seinen Wegweisungen interessiert sind. Nur dann ist auch der mit uns, der selbst den Tod überwunden hat und uns ewiges Leben schenkt, Jesus Christus. Zuvor. Lasst uns doch den Herrn befragen, zuvor. Und ich schlage vor, es wäre doch eine gute Idee, eine gute Gewohnheit in unserem Leben, jeden Morgen unsere Pläne, bevor der Alltag beginnt, bevor der Alltag uns wieder ablenkt, unsere Pläne mit dem Herrn zu besprechen. So eine morgendliche Besprechung wie in einer Firma, ja, Briefing nennt man das, glaube ich, im Neudeutsch heutzutage. Ne? Ein Austausch mit Gott am frühen Morgen, zuvor. Bevor der Alltag uns wieder versucht abzulenken, bevor wir Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht gut sind. Ich mache mich eins mit diesem Rat von Josaphat, befrag doch zuvor den Herrn, jeden Tag. Auf alle Fälle dann, wenn du an wichtigen Entscheidungspunkten in deinem Leben stehst. Wenn du vielleicht Wege betrittst, die nicht so leicht wieder rückgängig zu machen sind, die deinen Lebensweg beeinflussen oder den Lebensweg deiner Mitmenschen beeinflussen. Ja. Dann ist es umso wichtiger, den Herrn zuvor zu fragen. Einen abschließenden Bibelvers noch aus dem Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Kannst du das sehen? Das Handeln Gottes ist an eine Bedingung geknüpft. Befiehl dem Herrn deine Wege. Oder nach einer Übersetzung von der Guten Nachricht, überlass dem Herrn die Führung in deinem Leben, vertrau doch auf ihn, er macht es richtig. Wollt ihr, dass es richtig wird in unserem Leben? Dann vertrauen wir doch dem Herrn, fragen ihn zuvor nach seinem Willen. Amen.